Extraportion Ernährungsexpertinnen. Der Podcast für alle, die sich inspirieren, motivieren und gegenseitig bereichern wollen. Ich bin Ulla.
Und ich bin Simone. Schön, dass du dabei bist. Heute gibt es eine Extraportion an Migräne. Nein, das wollen wir nicht. Das war falsch. Okay, also nochmal. Heute gibt es eine Extraportion an Lösungen für Menschen, die unter Migräne leiden. Es geht darum, wie sich Migräneattacken durch die Ernährung beeinflussen lassen können. Unser heutiger Gast ist Ökotrophologin, Pharmareferentin, Dozentin, Geschichtenerzählerin und Doglover. Du findest sie aktiv auf LinkedIn und überall, was den Hashtag digital trägt. Sie sagt, wenn ich etwas liebe, brenne ich auch dafür. Claudia Hoppe von Perfood, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Claudia, wofür brennst du aktuell?
Oh, wofür ich absolut brenne, klar, es sind natürlich meine Kinder und meine Hunde zu nennen, aber natürlich auch tatsächlich das Thema Migräne, weil ich selber, ich nenne mich immer Migränekriegerin, weil ich halt gegen meine Migräne kämpfe und deswegen ja, sitze ich jetzt heute eigentlich auch hier, weil ihr das Thema gerne Migräne bearbeiten möchtet und ich dafür kämpfe, dass es meistens sind es halt Frauen, die betroffen sind, dass es ihnen einfach besser geht und das durch die Ernährung und nicht nur durch eine medikamentöse Therapie.
Ja, du sagst gerade schon, Migräne ist ein sehr aktuelles Thema. Wir haben das vor einer Zeit lang auch auf unserem Instagram-Kanal in den Stories mal eine Umfrage gemacht, welches Thema am meisten gewünscht wird bei uns im Podcast. Und da kam raus, und wirklich auch mit Abstand, das Thema Ernährung und Migräne. Kannst du dir vorstellen, warum das so interessant ist? Für uns ErnährungsexpertInnen, also für die Patienten klar, aber für uns ErnährungsexpertInnen, warum ist das Thema Migräne und Ernährung so interessant?
Ja, das Thema ist für uns ErnährungsexpertInnen sehr interessant, weil so viele Patienten, ich spreche gerne von PatientInnen, weil tatsächlich weniger Männer betroffen sind. Also ich sag mal so, jeder zweite von uns Deutschen ist eigentlich betroffen von Migräne und das meistens die Frauen. Und es gab halt Studien, die aussagen, dass Migräne mit Blutzucker zusammenhängt, mit dem Glukosestoffwechsel. Also kann ich aktiv als Migränikerin etwas mit meiner Ernährung verändern und habe weniger Migräne. Und das ist halt auch durch Studien bewiesen worden, dass die Patientin, wenn sie ihre Ernährung besser in den Griff bekommen, also ich sage mal, der Blutzucker stabiler bleibt, dass dann weniger Migräne auftritt. Also wenn ich jetzt mit Studien anfange, 2,4 Migränetage pro Monat weniger, ist eine Signifikanz da.
Okay, wow. Also das heißt, wir werden später nochmal genauer oder tiefer einsteigen in die Ernährung. Du hast jetzt gerade Blutzuckerspiegel angesprochen als wesentlicher Baustein. Da machen wir gleich noch mehr dazu. Jetzt wird mich zu Beginn noch interessieren, ihr habt ja eine DIGA zur Ernährung bei Migräne. Und ja, was ist denn eigentlich eine DIGA?
DIGA ist eine sogenannte digitale Gesundheitsanwendung oder auch App auf Rezept genannt. Also das heißt, das ist eigentlich eine relativ neue Versorgungsform, die ist vor circa einem Jahr eigentlich. Also unsere DIGA heißt Sinzefalea, übersetzt ohne Kopfschmerz. Und wir sind jetzt über ein Jahr auf dem Markt. Und es ist halt eine schöne Möglichkeit mit der Ernährung halt.
Und ist es dann so, wenn ich jetzt diese App auf Rezept, können ja dann die PatientInnen verschrieben bekommen, nehme ich mal an, oder?
Ja, richtig. Sie können das verschrieben bekommen und jeder Arzt, der verschreiben kann, kann es halt auch verschreiben.
Okay. Und was sieht dann der Patient oder die Patientin in der App? Also ist es dann so, dass da Ernährungsempfehlungen zu sehen sind oder was sind so die Inhalte?
Also es geht bei Sinzefalea darum, dass die Patienten einen Sensor tragen. Kennt ihr vielleicht auch vom Diabetes her, dass ein Sensor an den Oberarm gepackt wird und die Patienten 2 Wochen lang diesen Sensor tragen. Ich sage immer, das ist das Fenster zu deinem eigenen Körper. Und in diesen 2 Wochen trackst du halt deine Lebensmittel nebenher, also deine Arznei, eigentlich deine ganzen Mahlzeiten. Und dahinter liegt eine künstliche Intelligenz, die dann im Endeffekt auswertet, oder man sieht halt mit dem Glukosestoffwechsel gemeinsam verbunden, dass welche Mahlzeiten halt den Blutzucker nach oben treiben und welche Mahlzeiten den Blutzucker stabil halten. Und nach diesen 2 Wochen wird der Sensor halt entfernt. 3 Monate ist diese App gültig, die DIGA. Und nach diesen 2 Wochen wird dann im Endeffekt geschaut, welche Top-Mahlzeiten gibt es. Das heißt, die halten meinen Blutzucker stabil. Und welche Mahlzeiten lösen halt diese Blutzuckerschwankungen aus? Weil diese Schwankungen, die führen halt zu stoffwechselbedingten Entzündungen. Und das heißt, mein Gehirn ist halt unregelmäßig versorgt. Und wenn ich halt einen sehr starken Blutzuckeranstieg habe, führt dieser halt zu einer reaktiven Unterzuckerung und damit zu einem Energiedefizit im Gehirn. Und das kann halt einen Migräneanfall auslösen. Das heißt, es ist eigentlich ein Schutzmechanismus des Gehirns.
Ah, okay. Also das heißt, wenn ich in eine Hypoglykämie komme oder halt nicht so weit runter, aber in eine Unterzuckerungsform oder sehr niedrig bin mit dem Blutzuckerspiegel, dann kann direkt darauf ein Migräneanfall passieren?
Richtig, genau. Weil wenn es dann zu so einer Unterzuckerung kommt, kann es halt sein, dass halt bestimmte Neuropeptide, nennen die sich, stimuliert werden. Und dann kann es halt zu einer Migräneattacke kommen.
Okay, spannend. Und du hast jetzt gesagt, die App, die, also 2 Wochen ist dieser Glukosesensor von den Patientinnen zu tragen. Und dann bekommen sie da Infos darüber, personalisiert. Und die App ist aber noch 3 Monate oder dann eben noch knapp 2,5 weitere Monate begleitet die App noch die PatientInnen?
Ja, richtig, genau. Eigentlich ist es so, dass die PatientInnen dann nach diesen 2 Wochen halt ihre Mahlzeiten ausgewertet bekommen. Und sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, dann unseren Support zu nutzen. Also unser Support sind halt Diätassistentinnen, Ernährungswissenschaftlerinnen, wo dann einfach die PatientInnen auch einfach nochmal sich also einen Termin holen können, mit diesen gemeinsam besprechen können oder einfach nochmal schauen können, okay, wie kann ich jetzt meine Flop-Mahlzeiten, wie wir sie so schön genannt haben, zu einer Top-Mahlzeit umwandeln. Also das ist halt so dieses Spannende, weil wir ja jeder von uns individuell zu sehen ist, weil jeder verstoffwechselt ja anders. Das ist die Genetik, das Mikrobiom. Und deswegen ist es so interessant, halt mit diesem Glukosestoffwechsel da zu arbeiten. Und dann werden halt in diesen, ich sag mal, 2,5 Monaten, werden dann zusätzlich halt noch Leitlinien, sage ich mal, es gibt ja eine Leitlinie zum Thema Migräne. Und da werden dann halt vereinfacht für die Patienten nochmal verständlich dargestellt, zum Beispiel der Unterschied zwischen Migräne und dem Spannungskopfschmerz. Den kennen viele halt oder erkennen ihn schwieriger, sage ich mal, und dass man dann halt das erklärt bekommt. Also
was ist der Unterschied?
Also der Unterschied ist tatsächlich, dass bei der Migräne ist es meistens einseitig, der Kopfschmerz. Der ist dann sehr pulsierend und es kommt halt eine Übelkeit dazu oder Erbrechen, Lichtempfindlichkeit. Man zieht sich eigentlich eher zurück. Und bei dem Kopfschmerz ist es eigentlich eher so, dass das dann wirklich den ganzen Kopf betrifft und nicht die Übelkeit da ist, sondern dass dann eher, dass man dann aktiv sein möchte, rausgehen möchte und dass dann dieser Spannungskopfschmerz auch besser wird. Da gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten, das wieder so ein bisschen zur Entspannung zu bringen.
Und ist der Blutzuckerspiegel, steht er auch im Zusammenhang mit dem Spannungskopfschmerz? Also kann ich darüber auch das lindern, wenn ich den Blutzuckerspiegel konstant halte?
Es gibt noch keine Studien, wüsste ich zumindest nicht dazu. Aber unsere Erfahrungen sind in unseren prospektiven Studien, die wir gemacht haben, dass nicht nur die Migräne weniger wurde, sondern auch Kopfschmerz weniger wurde. Also das schon, und das ist auch gemilderter ist und dass die Patienten auch weniger Medikamente einnehmen müssen. Und ich finde, der Spannungskopfschmerz ist ja eher, wie er schon sagt, es ist ein man ist richtig angespannt, als ob man so eine Last auf den Schultern trägt. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, die man da dann machen kann.
Mhm. Ja, wir sprechen jetzt schon so ganz normal von Migräne, aber vielleicht ist es nochmal gut, das zu definieren an der Stelle, weil ich habe zum Beispiel mal, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, hatte ich mal einen Migräneanfall mit Aura, beziehungsweise diese Aura-Symptome waren sehr stark im Vordergrund und ich dachte wirklich, ich habe einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, weil ich Sprachstörungen hatte, also so hat es angefangen. Ich hatte wirklich so Flimmern und dann ist mein Arm eingeschlafen, das weiß ich noch. Und ja, dann bin ich mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus und die haben dann gesagt, das war ein Migräneanfall mit Aura. Ich hatte es zum Glück nur einmal bisher. Toi, toi, toi. Ja, genau. Also welche Arten von Migräne gibt es denn oder was ist Migräne?
Ja, also es gibt, ich fand das eigentlich sehr interessant, das habe ich mir im Internet nochmal angeschaut, was denn so die Leitlinie sagt oder zum Beispiel die Kieler, die sind ja sehr stark im Thema Migräne unterwegs. Und zwar gibt es verschiedene Erklärungen eigentlich auch für das Wort Migräne, das fand ich eigentlich ganz spannend. Die eine besagt, dass es vom griechischen Hemikrania kommt, also Schädel, weil der Migräneschmerz bei jedem zweiten Betroffenen nur auf einer Kopfseite auftritt. Und die andere Erklärung sieht den Ursprung des Wortes im Lateinischen, migrare, was so viel heißt wie wandern oder umherziehen. Das ist eigentlich auch sehr naheliegend, weil in allen Phasen der Migräne ein Phänomen anzutreffen ist, was du gerade schon benannt hast, die Aura. Das kommt nicht bei jedem vor. Das ist relativ unterschiedlich. Es gibt verschiedene Arten von Migräne, Migräne mit und ohne Aura. Es gibt episodische, chronische Migräne. Es gibt aber auch menstruationsbezogene Migräne. Also es gibt verschiedene, ich sage mal, Migränetypen. Aber so die meisten, die häufigsten, ist eigentlich die Migräne oder der Spannungskopfschmerz. Und eine Aura, ja, was ist eine Aura? Das hast du eigentlich schon sehr gut beschrieben. Oder ist natürlich nicht schön, dass du so etwas mitmachen musstest. Aber tatsächlich macht das sozusagen diese Aura aus. Es gibt auch zum Beispiel von den Kielern, die nenne ich immer gerne, es gibt natürlich viele mehr. Also es gibt in Düsseldorf noch eine, es gibt noch in Königstein ein Kopfschmerzzentrum, die alle zertifiziert sind. Aber da finde ich es bei der Kieler, die haben auch eine App. Das ist keine App auf Rezept, aber da kann man zum Beispiel auch sehen, was eine Aura aussagt. Also das heißt, man sieht dann wirklich so, wie sich sein Lichtfeld zusammenzieht. Und das kommt auch von einer griechischen Göttin im Übrigen, die Aura. Und zwar ist das die Morgenröte Aurora benannt. Fand ich auch sehr spannend. Und vor der Kopfschmerzattacke treten wie beim Sonnenaufgang innerhalb von 15 bis 30 Minuten langsam stärker werdende neurologische Störungen auf. Also diese sogenannten Sehstörungen, die du auch hattest. Das heißt, am Rande des Gesichtsfeldes treten halt so flimmernde Punkte oder Zickzacklinien auf. Und es kann auch Schwindel dabei sein, es kann Sprachstörung dabei sein, Kribbeln, was du gesagt hast, oder auch Lähmungserscheinungen. Also sehr häufig sind das wirklich auch Patienten, die dann in der Notaufnahme tatsächlich landen. Und genau das Thema war und denken, es wäre ein Schlaganfall. Dabei ist es halt wirklich dann ein Migräne, ein sehr schwerer Migräneanfall.
Ja. Also damals hatten die Ärzte dann auch zu mir gesagt, dass es kann durchaus sein, dass es einmal jetzt passiert und dann nie wieder. Kann aber auch sein, ich habe das regelmäßig. Ist das tatsächlich so?
Ja, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Da kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so die Antwort nur so aus meinen Erfahrungen erzählen, dass das tatsächlich so ist, dass entweder mal die Aura kommt oder sie auch nicht kommt. Also ich hatte sie zum Beispiel auch, die Aura, hatte sie jetzt aber Gott sei Dank seit langem nicht mehr. Und da muss man auch mit den Medikamenten aufpassen. Also es gibt ja sogenannte Akutmedikationen, Triptane, die man einnehmen kann bei einem Migräneanfall. Da muss man aber wieder mit der Aura sehr stark aufpassen, weil wenn die Aura noch da ist, sollte man kein Triptan einnehmen, sondern erst, wenn die Aura beendet ist. Und das wissen viele Migränikerinnen auch leider nicht und nehmen es halt zu früh. Und dann wirkt die Tablette einfach nicht. Oder man kann sich das auch, glaube ich, so eine Schmelztablette oder ein Nasenspray, da gibt es ja verschiedenste Varianten, die man halt dann leider testen muss, bevor man das Richtige für sich gefunden hat.
Ja, also nochmal jetzt zurückzukommen auf das Thema Ernährung und Migräne. Also wir haben über den Blutzuckerspiegel gesprochen. Da hast du schon gesagt, es ist wichtig, dass der konstant bleibt. Das schützt vor Migräneanfällen. Was bedeutet das denn ganz praktisch für die PatientInnen? Wie ernähren sie sich dann?
Ja, das kann ich dir tatsächlich gar nicht verraten, weil das wirklich individuell personalisiert ist. Weil wir schauen ja auf die Mahlzeiten, die unsere PatientInnen zu sich genommen haben. Und dann sehen wir ja genau dazu, wie der Blutzuckerspiegel sich verhalten hat. Weil bei jedem wird der Blutzucker anders aussehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Apfel esse, du isst genau den gleichen Apfel, wirst du eine andere Blutzuckerreaktion haben. Aber wir gehen eigentlich auch eher von diesen ganzen Kombinationen Mahlzeiten aus. Wir haben zum Beispiel bei uns, ich sage immer, die Patienten bekommen ein Paket nach Hause, das heißt ein Päckchen fürs Köpfchen. Und das ist so schön, dass da wird halt einmal, ist ein kleiner Flyer dabei, wo nochmal das Thema Blutzucker und Migräne erklärt wird. Was heißt das überhaupt? Und zu den Challenge-Karten wollte ich, genau. Weil wir wollen natürlich auch schauen, was für ein Typ die jeweiligen sind. Also was kann ich besser verstoffwechseln? Verstoffwechsel ich besser Fett? Verstoffwechsel ich besser Proteine? Wie kombiniere ich meine Mahlzeiten, dass mein Blutzucker stabiler bleibt?
Jetzt hast du schon erzählt, dass es immer individuell ist, aber habt ihr irgendwie schon rausgefunden, ob es zum Beispiel bestimmte Trigger in der Ernährung gibt, die eine Migräneattacke auslösen oder zum Beispiel verstärken können?
Also zu den Triggern, weil da bin ich jetzt vorsichtig, wie ich es formulieren soll, weil das wirklich bei jedem unterschiedlich ist und es tatsächlich diese Triggerfaktoren ganz, ganz individuell zu sehen sind. Man hat immer gedacht zum Beispiel, dass die Schokolade ein Triggerfaktor ist. Ist sie aber tatsächlich nicht, sondern die Schokolade ist eigentlich eher schon, dann ist es eigentlich schon zu spät. Also dann ist die Migräne eigentlich schon im Anmarsch. Die nennt man halt diese Prodromalphase. Das heißt, da ist die Migräne eigentlich schon da, wenn diese Heißhungerattacken kommen. Und deswegen hat jeder eigentlich unterschiedliche Trigger, sage ich mal. Und da muss man halt einfach schauen, okay, was triggert mich denn wirklich? Also ich habe jetzt gerade letzte Woche auf einem Symposium in der Neurologie von der Frau Dr. Holle Lee, die ist auch sehr stark in dem Bereich unterwegs. Also es gibt natürlich noch viele andere. Aber das ist tatsächlich so Thema Mythen, Ernährung und Migräne. Das ist tatsächlich eigentlich nur wenig bewiesenes, Studien bewiesen, es gibt, was einen Trigger auslösen können. Zum Beispiel histaminreiche Lebensmittel können es triggern. Das sind so die einzigen Sachen, die ich euch eigentlich so benennen kann. Es gibt natürlich außerhalb der Ernährung noch Trigger, gerade Thema Menstruation oder Stress, Blutzuckerschwankungen, das ist halt unser Thema. Flüssigkeitsmangel ist ein sehr, sehr großes Thema für Migränepatientinnen, dass man da auch regelmäßig und genügend Flüssigkeit zu sich nimmt. Also das ist ganz multifaktoriell zu sehen.
Wenn du jetzt gerade schon die Flüssigkeit angesprochen hast, was gibt es da im Bereich Flüssigkeitszufuhr und auch vielleicht gerade von der Getränkeauswahl für Empfehlungen?
Ach, da spricht ja dann mein Herz einer Ernährungsexpertin natürlich, am besten ist natürlich immer das Wasser, ne? Also da bin ich, also die beste Möglichkeit, um seinen Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten, ist einfach Wasser. Und das sollte man regelmäßig tun. Aber ich sag mal so, wie wir es ungefähr, wie wir selber alle wissen, sollte man am Tag trinken. Und gerade Migränikerinnen sollten regelmäßig über den Tag verteilt trinken. Das ist zum Beispiel auch bei uns in der App mit drin, dass man dort halt auch mit einträgt, wie viel Flüssigkeit habe ich zu mir genommen, habe ich mich sportlich bewegt, wann habe ich welche Medikamente eingenommen. Das ist eigentlich ganz schön, dass man dann da auch genau sehen kann, was habe ich heute überhaupt getrunken und ist das genug oder ist es nicht genug, ne?
Begleitest du auch aktuell gerade Studien zu dem Thema?
Ja, tatsächlich sind wir gerade dabei, eine Studie auf den Weg zu bringen, auch den Thema Migräne gemeinsam zu testen gegenüber den Antikörpern oder Medikamenten. Also da sind wir halt gerade dabei, natürlich noch weitere Neurologinnen, Neurologen, Schmerztherapeuten zu gewinnen, die dann halt auch bei uns an dieser Studie mitmachen. Weil
du hast erwähnt, es gibt keine bestimmten Trigger in der Ernährung. Spielen da Allergien oder zum Beispiel gerade auch Nahrungsmittelallergien eine Rolle bei einer Migräneattacke?
Also kann ich dir eigentlich jetzt gar nicht bejahen oder beneinen. Tatsächlich sind wir da in dem Bereich. Das schauen wir uns tatsächlich nicht so genau an.
Kommen wir nochmal so ein bisschen zum praktischen Essverhalten. Helfen den Patientinnen eher ein starres Essverhalten, also zum Beispiel immer zur selben Uhrzeit essen oder so derselbe Mahlzeitenrhythmus zu haben?
Also generell ist es für Migränikerinnen schon sehr gut, einen Rhythmus also im Alltag zu haben. Also generell zum Beispiel Thema Aufstehen, auch am Wochenende immer zur gleichen Zeit aufzustehen. Das ist schon sehr wichtig für Migränikerinnen. So würde ich das halt auch mit den Mahlzeiten sehen, dass man regelmäßig Energie zuführt, damit es halt nicht zum Energiedefizit gerade im Gehirn kommt. Weil wenn es dann zu einem Energiedefizit im Gehirn kommt, kommt es halt auch oder kann es zu einer Migräne führen. Und deswegen ist das schon sinnig, das regelmäßig zu tun und sich dann halt auch optimal zu ernähren. Das sieht man zum Beispiel auch bei uns in der App. Wie sind denn meine Mahlzeiten zusammengebaut? Also das heißt mit den Makronährstoffen. Also was ich zum Beispiel bei mir selber feststellen konnte, dass ich mich zu kohlenhydratlastig ernährt habe. Zwar von den guten Kohlenhydraten, sage ich mal, aber trotzdem, ich habe halt einfach zu wenig Fette und Proteine zu mir genommen, zu wenig Ballaststoffe, obwohl ich immer gedacht habe, dass das eigentlich ausreichend ist und habe das halt verändert bei mir selber. Und ich muss sagen, ich habe mich viel besser gefühlt. Also wo ich dann gemerkt habe, meine Nahrung mehr angepasst habe. Ich nenne jetzt ein Beispiel morgens. Ich liebe halt Porridge. Also das ist bei mir so, dass ich halt Haferflocken genommen habe, Joghurt reingepackt habe, was ich halt so dann an Obst da habe. Ich habe einen eigenen Garten mit sehr vielen Obstbäumen, was noch gerade so dann da ist. Und habe es halt mit Hafermilch gemacht und mein Blutzucker ist auf 180 geschnellt. Und dachte, was? Wieso? Ich dachte, Hafer hält den Blutzucker stabil. Nein. Und ich habe dann geschaut, okay, wie kann ich das besser kombinieren? Und habe halt weniger Hafer genommen, mehr Nüsse, habe ein Skyr reingepackt, weil ein proteinreicher, und habe Mandelmilch gewählt. Und zack, war mein Blutzucker stabil. Und hat mich tatsächlich viel, viel länger satt gehalten. Ich hatte viel mehr Energie, ich war nicht mehr so viel müde. Das hat natürlich die schönste Erfahrung, die ich halt durch Sinnzefalea machen konnte. Und das fand ich eigentlich sehr toll. Und ich bin vor 4 Wochen das erste Mal einen Marathon gelaufen. Hätte ich nie gedacht, weil ich die Energie vorher einfach gar nicht so hatte.
Gibt es aktuell laufende Forschungen oder ja zukünftige Entwicklungen im Bereich der Ernährung und Migräne, die vielversprechend erscheinen?
Also wir haben natürlich jetzt gerade unsere RCT-Studie abgeschlossen. Die wird jetzt das Jahr veröffentlicht. Kann ich natürlich noch nichts so sagen. Aber auf jeden Fall, ja schon alleine durch unsere Liga hat sich das schon, ich sag mal, die schönste Nebenwirkung, die unsere Liga hat, ist, wenn man die Ernährung umstellt, dass man halt auch abnimmt zum Beispiel. Und natürlich das Wichtigste überhaupt, halt weniger Migräne zu haben. Weil wenn man selber man liegt einfach im Bett, abgedunkelt, man kann nichts hören, nichts sehen, weil alles schmerzt. Und wenn man da eine Erleichterung bekommt, das ist schon wahnsinnig immens. Und das ist schon klasse, wenn man das alleine durch seine eigene Ernährung verbessern kann, finde ich das schon mega.
Abschließend zur Ernährungsintervention. Wie würdest du die diätetische Behandlung für Migränepatientinnen nun zusammenfassen?
Ja, lasst euch auf die DIGA ein, lasst euch die Sinnzefalea verordnen und schaut einfach selber in euren Körper durch den Sensor also der Fenster zum Körper, zum eigenen Körper, und werde dein eigener Migränekriegerin.
Kommen wir nun zu unserer Abschlussfrage. In unserem Podcast stellen wir Ernährungsexpertinnen in den Mittelpunkt. Wen oder welche Extraportion würdest du dir als Interviewgast für kommende Folgen wünschen?
Ja, also da fällt mir auf jeden Fall direkt die Stefanie Arzenbacher ein. Sie arbeitet in einer Reha-Klinik in Überlingen und sie kämpft immer für ihre Patienten und hört sich ganz genau an, ganz individuell. Also eigentlich sagt sie auch immer, ich mache seit Jahren nichts anderes als personalisierte Ernährung. Deswegen ist sie für mich da auch so eine kleine Vorreiterin oder eine große Vorreiterin und würde mich freuen, von der Steffi Arzenbacher was zu hören.
Vielen Dank, Claudia, für deine ganzen Antworten und deine Zeit fürs Interview.
Vielen Dank, dass ihr mich gefragt habt. Dankeschön.
Danke, dass du uns auch in dieser Folge dein Ohr geschenkt hast. Du möchtest Extraportion Ernährungsexpertinnen besser kennenlernen? Dann folg uns doch einfach auf Instagram unter extra_portion. Wir freuen uns auf dich.